Gleich im Programm das 417-Visum. Junge Leute aus 19 Ländern können es beantragen, unter ihnen Deutschland, nicht aber die Schweiz und auch nicht Österreich. Es ist das klassische Backpacker-Visum für Leute zwischen 18 und 30 Jahren und es kostet $420 oder 500, wenn der Antrag nicht übers Internet erfolgt. Auf Englisch heißt es Working Holiday Visum. Was sind die Vor- und Nachteile dieses Visums? Wir sprechen darüber gleich mit drei deutschen Backpackern. Und Sie zu Hause können sich gerne zuschalten.
Das Telefon ist freigeschaltet. Rufen Sie jetzt an und reden Sie mit.
1-3-0-0-7-2-2-8-2-8.
Und damit begrüße ich live im Studio Matthias Brück aus Münster.
Ja, schönen guten Abend.
Eva Schneider aus Köln.
Hallo.
Und Johanna Küppers aus Mönchengladbach.
Hallo.
Vielleicht, wir duzen uns, hä?
Ja.
Des Alters wegen.
Machen wir.
Also, vielleicht Matthias, wenn wir bei dir beginnen. Wann hast du das Working Holiday Visum gemacht, sagt man, beantragt, gelebt? Was sagt man?
Ja, gelebt habe ich 2009. Ich habe quasi nach meinem Abitur erstmal einen Zivildienst gemacht. Das musste man damals noch, es war noch verpflichtend. Und habe mich dann entschieden, nach Australien zu kommen, eben mit dem Working Holiday Visum.
2009 und was hattest du so für Vorstellungen?
Vorstellung hatte ich eigentlich erstmal, dass ich von dem Geld, was ich in dem einem Jahr Zivildienst verdient habe, ganz gut leben konnte. Das wurde aber relativ schnell, wurde das relativiert, da ich nach 3 Monaten schon kein Geld mehr hatte und dann eben anfangen musste, auf einer Farm zu arbeiten.
Was war das für Arbeit?
Also es hat angefangen mit Mandarinen pflücken. Man kann sich das quasi vorstellen, man kriegt da einen großen Korb umgebunden auf den Rücken und je mehr Apfelsinen man pflückt, desto schwerer wird es für einen auch zum Tragen. Ja, allerdings, je mehr Buckets man pro Tag abgibt, also je mehr Körbe, desto mehr Geld bekommt man. Und als die Saison davon dann zu Ende war, habe ich Melonen gepflanzt.
Darf ich fragen, was da so zusammenkommt, also finanziell?
Also damals gab es, glaube ich, pro Bucket $120. Das hört sich erstmal viel an, aber diese Buckets sind wirklich riesig und es gibt auch Bäume, da sind weniger Früchte dran. Also man muss sich die schon zusammensuchen. Und pro Tag habe ich dann vielleicht so $300, $350 verdient.
Was aber nicht schlecht ist für einen 20-Jährigen.
Es waren aber auch 8-9 Stunden Arbeit schon.
Ja. Eva, wie war das bei dir?
Ich habe auch auf einer Farm gearbeitet, aber weniger. Mich hat es dann eher in die Stadt gezogen. Ich habe ein paar Monate in Brisbane verbracht und da dann in einer Dönerbude gearbeitet und die Kunst des Kebabrollens gelernt. Und da habe ich so im Schnitt $10 die Stunde verdient. Teilweise war das dann auch Nachtschicht eben und da gab es dann ein bisschen mehr, aber ja, es war auch anstrengend, sagen wir so. Ich habe beides ausprobiert, auf der Farm auch gearbeitet. Das war dann Bäumchenpflanzen und auf den Vineyards in Adelaide teilweise auch.
Bei dir war das 2006 und du nanntest vorhin die Zahl von $10 pro Stunde. Heute wäre das deutlich unter dem gesetzlich garantierten Mindestlohn in Australien. War das damals auch so? Mit anderen Worten, wurdest du da schwarz bezahlt oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, du hast es gerade schon richtig angesprochen. Es war schwarz, zumindest einmal, dann eben Cash auf die Hand und deswegen $10. Also ich meine, die wollen immer wissen, ob man ein Visum hat auch, um sicher zu gehen. Zumindest war es damals bei mir so, aber ob man das dann letztlich braucht, ist wiederum eine andere Sache. Aber ja, auf der Farm muss man das auf jeden Fall vorweisen und da ist es, denke ich mal, war bei mir nicht schwarz, also nur bei der Dönerbude eben, ne?
Johanna, wie war das bei dir oder wie ist das bei dir, weil du machst das Working Holiday Visum jetzt, 2013.
Ja, genau. Also ich habe noch keine Farmwork-Erfahrung gemacht. Ich arbeite gerade momentan in einem kleinen Café in Fitzroy und da bekomme ich genauso wie Eva mein Gehalt Cash auf die Hand. Ich bekomme $15 die Stunde, was auch nicht unbedingt der beste Lohn ist, aber immerhin etwas.
Ja, Fitzroy, für die, die sich da nicht so auskennen, das ist ein ziemlich trendiger Vorort, ein Inner City Suburb in Melbourne.
Genau.
Wo die ganzen Bohemians hinziehen und denen servierst du den Kaffee?
Ja, genau.
Was machst du sonst noch?
Ja, ganz normale Kellnerarbeit eigentlich, also.
Musst du auch in der Küche aushelfen, oder?
Kein Essen vorbereiten, aber halt raustragen und dann Bestellungen aufnehmen, Kaffee machen auch selber, Cocktails, Geschirr spülen, ja.
Sprechen wir doch kurz über dieses Visum. Also es ist nicht ganz einfach, sich da durch den Dschungel zu bewegen, durch den australischen bürokratischen Dschungel. Ich habe mich ja schlau gemacht auf der Webseite imi.gov.au, die offizielle Seite der Regierung. Da steht also Voraussetzungen für die Erteilung des Visums 18 bis 30 Jahre. Also man kann 30 Jahre und 364 Tage alt sein, man kann es noch beantragen und damit noch 12 Monate unterwegs sein. Auch Personen mit Kindern können das Visum beantragen, wenn die Kinder nicht mitreisen. Was ja wahrscheinlich eher selten vorkommt, aber ist erlaubt. Nach Bewilligung des Visums hat man 12 Monate Zeit, in Australien einzureisen. Nach der Einreise ist das Visum für maximal 12 Monate gültig. Innerhalb dieser 12 Monate kann man beliebig oft in Australien ein- und ausreisen. Tun das Backpacker?
Ja, ich habe es gemacht. Ich war auch in Neuseeland. Das hat sich dann quasi angeboten und auf den Fidschi-Inseln, weil man da ja von Deutschland nicht so gut hinkommt. Und ich habe dann ja die Möglichkeit genutzt, um ja eben diese Länder bzw. Inseln auch mal zu besuchen.
Ein Studium oder eine Ausbildung, auch Sprachschulen, darf man für maximal 4 Monate in Anspruch nehmen oder besuchen. Und ganz wichtig, für maximal 6 Monate darf man pro Arbeitgeber arbeiten. Will man das überhaupt?
Also ich habe eine Sprachschule besucht für einen Monat, weil ich damals mein Englisch verbessern wollte. Das war eigentlich so der Start von meiner Reise, so als Start dann wirklich hier in Australien zu beginnen.
Ja, ich habe keine Sprachschule besucht, habe allerdings, ja, glaube ich, schon 5,5 Monate auf der Farm gearbeitet. Allerdings glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wenn ich da 8 Monate gearbeitet hätten, dass die sich beschwert hätten. Also es war alles ein bisschen lockerer. Ich muss dazu sagen, ich habe damals auch im winzigen Ort Merbein gearbeitet mit 2000 Einwohnern und da, ja, glaube ich, ich habe nicht mal einen Polizisten jemals gesehen in den 6 Monaten. Also es war alles ein bisschen, ja, ab vom Schuss, sage ich mal. Mhm.
Der Urlaub muss auch im Vordergrund stehen, nicht das Arbeiten. Das ist eine weitere Voraussetzung für die Erteilung des Visums. Und wie vorhin angetönt, nicht jeder kriegt das. Man muss Staatsangehöriger von 19 Ländern sein, mit denen Australien dieses Working Holiday Visum Abkommen hat. Und ich kann hier vielleicht durch die Liste gehen. Das sind also Belgien, Kanada, Zypern, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Südkorea, Malta, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Taiwan und Großbritannien. Mit anderen Worten, Österreich ist nicht dabei und die Schweiz auch nicht. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Habt ihr Schweizer Österreicher getroffen, die sich beklagt haben? Warum dürft ihr das, ich nicht?
Ja, so einige. Doch, also ich habe ein paar Schweizer getroffen, die uns sehr beneiden um unser Visum und unser Recht, dass wir es beantragen können. Ja.
Eva?
Wo du es gerade sagst, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich welche getroffen habe.
Also vielleicht gerade die Österreicher kommen ja auch nicht so gern und oft nach Australien, aber vielleicht ist das mit ein Grund, weshalb sie
ja
nicht kommen.
Könnte sein. Also ich habe auf jeden Fall damals viele Deutsche getroffen. 2006 waren es wirklich sehr viele Deutsche. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe gehört, dass heute die Franzosen oft vertreten sind in Australien als Backpacker. Aber ja, Österreicher eher wenig.
Matthias, welche Nationen hast du vor allem angetroffen?
Ja, also in Merbein habe ich bis auf 1500 Leute gar keine Menschen getroffen. Und wenn, dann waren das Einheimische. Aber in den Hostels muss ich auch sagen, waren es wirklich sehr oft Deutsche damals, wenn ich mich recht erinnere. Also es hat mich schon überrascht. Dann kam man da rein und in der Küche, da wurde dann schon viel Deutsch gesprochen. Ja, und das hatte ich so in dem Ausmaß eigentlich nicht erwartet. Also ich dachte schon, dass es gemischter wäre, aber ja, waren halt doch sehr viele Deutsche da.
Mhm. 2 Voraussetzungen noch von dieser Webseite imi.gov.au. Und zwar, das Visum kann online aus jedem Land außer Australien beantragt werden. Interessant, also man muss es aus dem Ausland beantragen. Könnt ihr euch vorstellen, warum?
Ich kann mir nicht vorstellen, warum. Ich weiß nur, dass es ein Freund von mir musste dann, der war auf dem Touristenvisum in Australien und wollte dann quasi das Working Holiday Visum beantragen und ist dann deswegen für 3 Tage nach Neuseeland geflogen, nur um das dann zu beantragen, weil das von hier nicht möglich ist.
Ja. Und eine weitere Voraussetzung, ein Working Holiday Visum wird nur einmal im Leben ausgestellt, aber zwei Sternchen, und da wisst ihr wahrscheinlich besser Bescheid, was für Ausnahmen gibt es, oder es gibt die eine Ausnahme?
Ja, also wenn man ein Jahr hier ist und in dieser Zeit 3 Monate auf einer Farm arbeitet, so viel ich weiß, kann man dann ein zweites Jahr beantragen und 2 Jahre hier verbringen.
Genau, du musst 3 Monate einen oder mehrere Jobs in einem Arbeitsbereich in ländlichen Gebieten in Australien ausgeübt haben, also zum Beispiel auf einer Farm oder ja wahrscheinlich im Bergbau vielleicht oder irgendwo in einer Kleinstadt auf dem Land.
Genau.
Einer kleinen Ortschaft. Und auch hier, was denkt ihr, warum ist das so?
Ich denke mal.
Ist das Regionalförderung? Oder?
Fürs Allgemeinwohl. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das ist ja noch. Farmarbeit ist ja was anderes, als wenn ich hier als Barista in einem Café in Melbourne arbeite. Dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr landwirtschaftlich was macht fürs Land. Mhm. Wie seht ihr das?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Also auf der Farm und auch auf anderen, sage ich mal, Fruitpicking-Jobs habe ich eigentlich keine Australier kennengelernt, die da gearbeitet haben. Ich weiß nicht, ob das eine Arbeit ist, die Leute nicht so gerne machen wollen, aber es waren halt hauptsächlich wirklich, wirklich in dem Sinne Touristen oder Backpacker, die das gemacht haben. Und ja, da sieht man ja schon daran, dass die Jobs vielleicht nicht die allerbegehrtesten sind. Und ist natürlich dann ein Anreiz für Backpacker, wenn man dann weiß, man macht das für eine gewisse Zeit und man möchte hier länger bleiben, dass man dadurch dann halt eine Verlängerung des Visums kriegt. Das reizt natürlich dann schon, diesen Job auch zu machen, der vielleicht nicht ganz so attraktiv ist normalerweise.
Okay, wir sprechen über das Leben als Backpacker in Australien, das 417-Visum, Working Holiday Visum. Und Sie zu Hause können sich gerne zuschalten.
Das Telefon ist freigeschaltet. Rufen Sie jetzt an und reden Sie mit.
1-3-0-0-7-2-2-8-2-8.
Throughout November on SBS One.
Great change is at hand. Without the United States, South Vietnam would collapse overnight.
Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
And here is the President of the United States, John Dallas.
Reload what you know. Our JFK season continues Tuesday, 7:30 on SBS One.
Bei mir nach wie vor im Studio Matthias Brück aus Münster, Eva Schneider aus Köln und Johanna Küppers aus Mönchengladbach. Sprechen wir über das Leben, quasi den Alltag eines Backpackers, vielleicht beginnend mit der Unterkunft. Matthias, was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, ich kann darüber erzählen. Also es war quasi eine Ausnahmesituation auf der Farm, denn da hatte ich dann das erste Mal seit langem ein eigenes Zimmer, dementsprechend auch ein bisschen Privatsphäre. Ansonsten habe ich immer in relativ überteuerten Hostels, meiner Meinung nach überteuerten Hostels gewohnt. Also trotz 7, ich sag mal, Zimmergenossen hat man trotzdem so um die $25 im Schnitt bezahlt, und das war für mich halt echt ein Rip-Off, also ein Betrug quasi. Es gab aber doch keine anderen Möglichkeiten, weil man musste ja irgendwo schlafen und ein Hotel war halt trotzdem noch teurer. Aber mich hat das nach einer Zeit doch echt gestört, weil ich habe dann auch gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der wirklich seine Zeit für sich braucht, und man hatte da nie Ruhe. Die Leute kamen von Partys wieder, mir wurde mein Laptop zertreten aus Versehen. Ja, und das sind halt alles so Dinge, die dann zusätzlich noch passieren und dementsprechend natürlich zusätzlich kosten. Ich musste mir dann einen neuen kaufen. Ja, und dementsprechend, also es gab von wirklich guten Hostels bis wirklich ganz, ganz schlechte Hostels bin ich untergekommen. Aber dieses Gefühl, ja, dass man eigentlich nie alleine ist und keine Privatsphäre hat, das ist für mich schon geblieben.
7 in einem Zimmer, ist das ein Rekord?
Nein, da gibt es sicherlich noch mehr. Ich glaube, es geht sogar bis hoch auf 10-Mann-Zimmer. Das ist natürlich dann schon echt hart. Also ich habe diese Erfahrung noch nicht gemacht, aber ich habe solche Zimmer schon gesehen.
10 Mann, heißt das, dass die Geschlechter schön getrennt sind in den Hostels heute?
Nicht unbedingt. Also es gibt Frauenzimmer und es gibt auch gemischte. Und ich habe auch schon 20 oder sogar von 40 Dorms gehört. Also das ist dann die Ausnahme schlechthin, aber ja, das wird dann auch günstiger, glaube ich, in der Schlafhalle.
Und das Essen?
Ja, um das Essen kümmert man sich ja quasi selber. Da gibt es eine große Küche.
Also da gibt es keine Kantine in den bei den Arbeitgebern auf einer Farm zum Beispiel?
Ach, da war das ein bisschen anders. Da gab es zweimal die Woche ein Barbecue. Da konnte ich dann teilnehmen. Aber ansonsten musste ich mir auch da meine Sachen kaufen und kochen. Also ja, ich glaube, da gab es auch kein Restaurant in dem Ort. Aber das war für mich eigentlich kein Problem. Ich fand das relativ angenehm.
Ja, es gibt in den Hostels oft Gemeinschaftsküchen, wo man dann seine Sachen in den Kühlschrank stellen kann, beschriftet natürlich, wenn das was bringt. Denn oft gibt es auch nette Leute, die dann nachts vielleicht noch Hunger haben, nach Hause kommen von einer Party oder einfach mal so vorbeischauen und gucken, was da Schönes drin ist.
Mhm. Gerade den Alkohol sollte man dann lieber geheim halten, weil wenn dann abends unten im Gemeinschaftsraum gute Laune ist, dann guckt man gerne mal in die Küche und bedient sich.
Mhm. Und Bedbugs gibt's auch. Die habe ich mir nämlich mal geholt. Ich habe jetzt keine mehr, aber damals war das nicht so schön. Und wenn man die einmal hat, dann nimmt man die mit und dann suchen die sich noch andere bleiben.
Und so vom Arbeitgeber her, über die Bezahlung haben wir gesprochen, aber so wie man behandelt wird, würdet ihr sagen, das ist absolut korrekt in Australien? Oder werdet ihr ausgenutzt?
Also ich finde, dass ich ausgenutzt wurde, jetzt wo ich höre, was die anderen hier verdient haben. Aber vielleicht hatte ich da einfach Pech mit meinem Job in der Dönerbude. Ansonsten kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Also es variierte halt. Oft bei den Farmjobs zum Beispiel ist man selbst dafür verantwortlich. Ne? Je nachdem, wie viel man dann eben pro Tag erntet, so viel verdient man dann auch. Das ist unterschiedlich. Zum Beispiel je Korb, wie Matthias auch schon gesagt hat, also wenn man gut ist, dann kann man auch gut Geld machen, aber ich glaube, da braucht man dann auch eine Zeit, bis man sich eingearbeitet hat.
Und bleibt unter dem Strich was übrig oder gibt man es einfach aus, weil da, ja, ich weiß nicht, Party ist halt am Abend?
Ja, als ich hier hinkam, also 2009 hatte ich eigentlich wirklich relativ viel Geld für meine Verhältnisse und das habe ich innerhalb von 3 Monaten, aber sowas von schnell für auch teilweise, muss ich zugeben, unnötige Sachen ausgegeben. Ja, und der Vorteil bei meinem Job war halt, dass ich wirklich, man kann es als Vorteil und Nachteil sehen, aber dass ich in einer Stadt war, wo halt nichts war. Das heißt, ich konnte da damals für $9 die Nacht schlafen, weil die froh waren, dass überhaupt mal jemand kommt und habe dementsprechend auch nichts ausgegeben, außer für ein bisschen was zu essen, gab es da ja nichts, wofür ich mein Geld hätte ausgeben können. Und deswegen bin ich dann da nach einigen Monaten doch mit einem großen Plus rausgegangen, was dann aber wiederum in den großen Städten relativ schnell weniger wurde.
Eva, bei dir war es anders. Du warst in Bundaberg in Nord-Queensland.
Genau, da war ich in einem Hostel und die hatten eben mit den Farmern Verträge abgeschlossen oder haben die Jobs vermittelt eben an die Leute, die bei ihnen übernachtet haben. Und ja, da war es eher so, dass man morgens mit dem Bus zur Farm gefahren ist und abends wieder zusammen zurück ins Hostel. Und weit und breit war nicht wirklich viel zu machen. Und in diesem Hostel gab es eine Bar und einen Swimmingpool. Und ja, eigentlich hat man da dann so seine Zeit verbracht und das Geld, was man verdient hat, auch wieder rausgehauen, würde ich sagen. Also es hat sich nicht rentiert. Man musste sich schon sehr, sehr zusammenreißen.
Johanna, du lebst in einer relativ teuren Stadt, Melbourne. Ja. Wie ist es bei dir?
Also zum Sparen bin ich noch nicht so wirklich gekommen, muss ich gestehen. Gerade wenn man hier durch die Straßen läuft und an jeder Ecke irgendetwas Schönes sieht, etwas Leckeres zu essen oder Kleidung oder ich weiß nicht was, es gibt so viel zu kaufen.
Weil man kommt ja auch nach Australien als Backpacker, um ja das Land zu sehen, um etwas zu erleben, um diese traditionellen Dinge zu machen, die auch sehr teuer sind. Ich weiß nicht, Bungee-Springen oder Schlauchboot fahren oder was gehört da alles dazu zum Backpacker-Leben?
Ja, die meisten kommen, glaube ich, hierhin mit dem Traum, sich hier ein Auto zu kaufen, was natürlich dann auch seinen Preis hat. Aber wenn man dann einmal ein Auto hat, hat man halt dieses komplette Freiheitsgefühl, dass man hinfahren kann, wo man will und ja, alle Touren machen kann, die man will.
Ich würde sogar sagen, dass es günstiger ist mit einem Auto auf Dauer dann. Ich habe später auch ein Auto gehabt und bin dann noch mit anderen eben mit diesem Auto gefahren, weil man erstens mal mit sich fortbewegen kann und auch da drin schlafen kann. Jetzt nicht für immer, aber zeitweise ist das okay und man spart doch viel Geld. Also wenn ich überlege, wenn ich in Hostels war, dann in diesen Zehner-Dorms, wo ich keine Privatsphäre hatte und dann auch noch viel Geld für ausgegeben habe, war das schon die bessere Alternative.
ja, je nach Wetterlage habe ich teilweise auch mich an Roadtrips drangehängt. Da musste ich mir kein eigenes Auto kaufen, bin aber mit anderen mitgefahren und dann haben wir gezeltet oder so. Ist ja auch noch eine Möglichkeit, mehr in Queensland, wo es halt das ganze Jahr über relativ warm ist. Ja, und wie du vorhin angesprochen hast, diese ganzen Dinge wie Bungee-Jumping etc. habe ich natürlich auch gemacht. Alle in den ersten 3 Monaten und deswegen musste ich dann auch nach Merbein gehen, weil das ganze Geld dafür weg war.
Dieses Backpacker-Jahr, und es ist ja in den meisten Fällen ein Jahr, ist ja auch so ein bisschen ein Ritual oder was ist es für junge Deutsche in eurem Alter?
Es ist
also etwas, was man einfach macht mit 20 oder mit 19? Oder?
Es ist schon wirklich ein Trend geworden in Deutschland, muss ich sagen. Also ich glaube jetzt von meinem Abschlussjahrgang sind bestimmt 10 Leute hier in Australien, was ich schon eine Menge finde. Aber es ist einfach nochmal so eine Auszeit vor der nächsten großen Etappe, vor dem Studium. Einfach mal ein bisschen das Leben genießen und Erfahrungen machen.
Ja, vielleicht ist das so das deutsche Spring Break.
Also das genau, also Schoolies quasi,
ja.
Aber 12 Monate lang.
Ja, also ich bin ja auch damals nach der Schule hier hingekommen und ich habe auch viele Deutsche getroffen. Und teilweise, ja, habe ich mich gewundert, dass es so viele waren. Und im Nachhinein habe ich auch von meiner Abschlussklasse erfahren, dass wirklich einige nach Australien gegangen sind.
Warum Australien? Muss es Australien sein?
Es muss nicht Australien sein, aber es ist einfach am populärsten, einfach dadurch, dass die Landschaft auch so viel bietet. Ich denke, das zweitpopulärste Land ist Kanada. Also da kenne ich auch noch einige Leute, die dahin sind.
Und da kann man auch arbeiten?
Ja, es läuft eigentlich genauso wie hier dann mit dem Visum.
Nicht aber Amerika, oder? Da gibt es die berühmte Green Card und das ist eine Lotterie, also die kriegt nicht jeder.
Ja,
ist schwieriger. In Kanada kann man ja noch Bäume fällen, die brauchen ja auch viele Arbeiter, die dann da mit der Axt ans Werk gehen.
Und andere Länder, Südafrika oder wo möchte man sonst noch hin in eurem Alter? Argentinien, Brasilien?
Südamerika, definitiv. Aber ich glaube, da läuft das Ganze ein bisschen anders ab, es ist ein bisschen schwieriger, einfach dadurch, dass es nicht so zivilisiert ist wie hier.
Ja, das ist der Grund. Es ist einfacher, weil es englischsprachig ist und ich würde auch sagen, für den Anfang für Backpacker ein sicheres Land zum Reisen.
Ja. Sprechen wir vielleicht über ein negatives Erlebnis. Das gibt es ja bestimmt auch. Könnt ihr euch da an etwas erinnern? Also Matthias, du hast den Laptop erwähnt.
Ja, das war schon mal ein Genickschlag. Den hatte ich mir extra vor der Reise neu gekauft. Das war halt so ein kleinerer. Ja, und dann habe ich einen Abend den Fehler gemacht, dass ich ihn nicht eingeschlossen habe, weil ich den nämlich aufladen musste und es waren viel zu wenig Steckdosen im Zimmer. Das heißt, man musste sich da immer quasi drum kloppen, wer jetzt die Steckdose bekommt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, diese Nacht lädst du den mal komplett auf. Und der stand auch nicht irgendwie mitten im Raum, sondern ziemlich am Rand. Aber irgendeiner muss halt nachts nach einer durchzechten Nacht nach Hause gekommen sein, draufgetreten sein. Und am nächsten Tag war es natürlich keiner gewesen. Das heißt, keiner hat es zugegeben. Vielleicht haben sich ja auch die Leute nicht mehr daran erinnert, ist ja auch durchaus möglich, aber das war für mich dann, ja, 800, 900 Dollar Laptop musste ich mir dann neu kaufen und das war in der aktuellen Phase, in der ich damals schon steckte, wahnsinnig viel Geld.
Ein paar Körbe, was waren es, Mandarinen?
Mandarinen, ja genau, und danach, ja, viele gepflanzte Melonensamen.
Eva, bei dir?
Ich würde sagen, dass ich viel Glück gehabt habe, also ich habe weder was verloren, noch ist mir was geklaut worden, mir ist auch nichts passiert. Und selbst die Sachen, die ich verloren habe, ich hatte einmal meine Sneakers vergessen in einem Hostel und bin mit dem Bus weitergefahren und habe den netten Engländer dann sogar später getroffen noch im Bus, schon ein paar Städte, ein paar hundert Kilometer weiter entfernt und er hat mir meine Sneakers mitgebracht, weil er wusste, dass ich in die gleiche Richtung reise. Und ja, das war ziemlich lustig. Also ich, ja, kann da gerade nichts Schlechtes berichten.
Johanna?
Also ich bin ja noch nicht so allzu lange hier und bis jetzt ist bei mir auch alles super gelaufen. Also ich habe jetzt auch extra nicht so viele Wertsachen mitgenommen und passe auch immer schön auf alles auf. Ja, bis jetzt ist alles gut.
Was mir auch aufgefallen ist, dass ihr immer in Singular erzählt habt, also in Einzahl. Mit anderen Worten, ihr seid alle allein nach Australien gekommen. Ist das der Trend? Macht man das als Backpacker? Also man kommt allein?
Es ist einfacher, würde ich sagen. Also man erlebt viel mehr, wenn man alleine kommt. Ich kenne auch viele, gerade Mädchen, die dann zu zweit kommen, beste Freundinnen sind. Aber oft ist es halt so, dass es nicht gut klappt, weil man einfach, wenn man dann zusammenlebt, doch andere Vorstellungen hat.
Ja, man sagt ja, man lernt sich beim Reisen am besten kennen. Von daher denke ich, muss das schon jemand sein, mit dem man sich auch gut versteht und jemand, der unkompliziert ist beim Reisen. Ich bin auch damals alleine gekommen, aber auch aus dem Grund, weil ich einfach Leute kennenlernen wollte. Und gerade wenn man alleine reist, dann ist man ja offener, auch mit anderen Menschen eben ins Gespräch zu kommen.
Ja klar, also wenn man alleine kommt, denke ich, ist das eine bewusste Entscheidung. Denn es passiert, glaube ich, jedem, wenn man mit seinem besten Freund, Freundin kommt, dass man da die meiste Zeit zusammen Dinge tut und eben dementsprechend auch viel Deutsch spricht, sich gar nicht so richtig anpasst hier und offen für neue Leute ist. Ja, und das passiert, glaube ich, einfach zwangsweise, wenn man hier mit seinem besten Freund ist, dass man seine, sag ich mal, Komfortzone eher weniger verlässt. Und das ist eigentlich schon besser, auch wenn es am Anfang vielleicht härter ist, ganz alleine, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine bessere Lebenserfahrung.
Und noch ein Stichwort, Heimweh. Ist da Platz in diesem Backpacker-Jahr?
Ja, ich würde sagen schon. Also gerade jetzt bei mir, ich hatte die Tage Geburtstag und das ist natürlich dann so ein besonderer Tag, an dem man dann von all seinen Lieben zu Hause nette Nachrichten bekommt und dann würde man schon gerne da sein, auch wenn es hier super tolle Leute gibt und man tolle Erfahrungen hat, aber es sind so Tage, wo man dann daran denkt.
Eva?
Ja, ich hatte kein Heimweh. Ich weiß auch, dass ich meinen Rückflug immer weiter verschoben habe. Irgendwann ging das dann nicht mehr und dann kam eben der Tag, wo ich dann doch fliegen musste. Aber ich habe mich auch gefreut, wieder nach Hause zu kommen. Aber vielleicht ist es auch eher das Gefühl, dass man weiß, jetzt muss man wieder anfangen und man muss sich einen Studienplatz suchen oder einen Job und dass eben ja der Alltag wieder beginnt.
Ja, 2009 teilweise heftig. Nach den ersten 3 Monaten, die super waren, und auf einmal ist man im Nirgendwo, hat auch wirklich eigentlich, es war kein Gleichaltriger da, und ich hatte niemanden zum Sprechen. Ja, und wenn man dann halt auf einmal von ja vielen schönen Erlebnissen in den großen Städten ins Nichts kommt und plötzlich keinen Ansprechpartner mehr hat oder irgendwas hatte, nicht mal einen Pub oder so, dann ist es, dann ist es natürlich schwieriger, kein Heimweh zu haben, sage ich mal.
Okay, ich komme noch gleich auf euch zurück, aber zuerst dieses hier. Die Schlagzeilen des Tages nämlich. Mindestens 10.000 Taifun-Tote auf den Philippinen. Keine Einigung im Atomstreit mit dem Iran. Und Venezuela hat die schönste Frau des Universums. Ja, nicht nur der Welt, sondern wirklich des Universums. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder sind wir alleine hier?
Gibt es auch den schönsten Mann des Universums?
Ja, das sind alles Fragen, die man sich bestimmt stellt als Backpacker in diesen 12 Monaten. Da hat man ja auch viel Zeit, um zu sich selbst zu finden. Ist das mit ein Grund, weshalb man dieses Jahr macht? Ganz kurz nochmals.
Sicherlich. Johanna? Also man lernt sehr viel über sich. Wirklich, man lernt ganz andere Seiten an sich kennen. Gerade, weil man gefordert wird.
Ja, man wird auch selbstständiger und traut sich viel mehr.
Mhm. Und
ja, klar, prägt einen fürs Leben.
Genau. Okay, vielen, vielen Dank für den Besuch und weiterhin alles Gute in Australien und dann wieder in Europa, wenn euch der Alltag hoffentlich nicht eingeholt hat. Ich bin Christian Fröhlicher. Danke fürs Zuhören. Tschüss.